HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit David Alf. Hallo.
Hallo Hip-Hop.
Straßenpoesie. Das ist das, was Hip-Hop für mich ist.
Du rappst einfach über das Leben, so wie es ist, so wie die Gesellschaft ist.
Ich glaube, man muss verstehen, dass Hip-Hop zu dem Zeitpunkt eine identitätsstiftende Kultur war, mehr noch als ein Genre der Popmusik. Hip-Hop hat vielen Leuten, die diese Möglichkeit nicht hatten, die Möglichkeit gegeben, sich auszudrücken.
Hey, ich komme von der Straße und ich habe was zu sagen und mit Rap verarbeite ich all das, was ich erlebt habe.
Dieser Sexismus, auch Homophobie, ist schon seit mehreren Jahren eine Sache, die sich im deutschsprachigen Rap immer mehr ausgebreitet hat.
Rap ist die Fortschreibung des kapitalistischen, männlich konnotierten Konkurrenzprinzips mit anderen Mitteln, mit Worten. Rap ist Gewinnen mit Worten.
Mit dem Mic und nicht mit der Waffe, denn ich bin dieser Hip-Hop-Kanacke.
Am häufigsten trifft es bei mir die Männer, indem ich auch so zum Beispiel gewisse Reime nehme oder so, wie zum Beispiel dann sind ihre Hackfressen blutiger als Tampons. Da machst du schon so jemanden sehr nieder, sag ich mal.
Das klingt doch nach einem Plan. Ich hab's für Hip-Hop getan, hier.
Früher war das ein Goethe und für die jungen Leute ist es heute Rapper XY, der den Poesie, Lyrik und sowas dann nahelegt.
Ich hab's für Hip-Hop getan, hier.
Wer bei Dichtung und Wahrheit an Goethe denkt, der liegt goldrichtig. Wer bei Dichtung und Wahrheit auch an Hip-Hop denkt, der hat wohl gerade die gleichnamige ARD-Doku gesehen oder mindestens von ihr gehört. Sie beschreibt, wie der Hip-Hop nach Deutschland kam. Wir nehmen das zum Anlass, uns dieses Genre mal genauer anzusehen. Ein Genre, das schon immer mehr als bloß Musik ist. In Hip-Hop steckt Klassenkampf, Aufstiegsversprechen, Subkultur und kommerzieller Erfolg. Aber auch Sexismus, Rassismus und Politik. Klingt widersprüchlich? Ist es auch. Diese Tagausgabe heute heißt Hip-Hop mehr als Bling-Bling, Bass und Battle-Rap. Wir gehen den Ursprüngen des Hip-Hop auf den Grund. Wir lassen uns erzählen, wie das Ganze nach Deutschland gekommen ist, über Frankfurt nämlich. Wir sprechen über das, was Hip-Hop neben Musik auch ist, nämlich Provokation, Weltanschauung, Lifestyle, aber eben auch struktureller Sexismus. Um es, Spoiler-Alarm, am Ende wahrscheinlich immer noch nicht in Gänze fassen zu können, dieses Kulturgut. Wäre ja aber auch irgendwie schade, sonst gäbe es ja gar keinen Grund mehr, die Doku zu sehen. Wir spulen jetzt mal ganz weit zurück. Sie haben die eigentlich ausgediente Analogie zum Kassettenrekorder bemerkt? Gut, passt nämlich super zum Thema Hip-Hop. Wir spulen also zurück zu den Anfängen des Hip-Hop in den USA. Vielmehr tun das für uns Michael Bartle und die KollegInnen der BR-Sendung Zündfunk.
Jalal von den Last Poets.
Basically we started in a writers, Black Writers Workshop.
Eigentlich hat alles 1968 beim Black Writers Workshop in Harlem begonnen. Wir trafen uns, um die Erfahrungen der schwarzen Amerikaner zu artikulieren, als Resultat von 400 Jahren Sklaverei. Ein schwarzer Autor namens Little Willie Coppicilli stieß beim Workshop zu uns. Er war vor der Apartheid in Südafrika geflohen. In einem Gedicht hatte er geschrieben, dies sei die letzte Ära der Gedichte und Essays. Also wären wir die letzten Poeten, die Last Poets dieses Zeitalters. Dem stimmten wir zu und so wurde unser Name geboren. Rap war für uns immer die Diskussion ernster Themen. Die Wurzel des Rap ist das sogenannte Toasting. Das Toasten konnte man nur im Knast erlernen. Da wurden Reime zu bestimmten Themen gemacht. Später nannte man das Rap. Es gibt diesen Ausdruck, I'm not taking a rap, ich übernehme nicht die Schuld. Rap heißt nichts anderes als Anklage zu erheben. Also erließen wir Anklagen gegen die Regierung und die Gesellschaft ganz allgemein. Unser Toasting kommt aus dem Knast. Jail Toasting hieß das eigentlich. Toasting was born out of jail. It was called jail toasting in fact, you know. Gather round, old people, while I balance the scales on the roots of rap and the ancient tales. If you don't know the roots from the trunk of the tree, then you won't know the branch of what the fruit will be.
Grand Wizard Theodore, DJ und Erfinder des Scratchens.
I was still in high school.
Ich war damals noch auf der Highschool. Beim Mittagessen kam immer Musik aus den Lautsprechern der Schule. Also hat ein Kumpel von mir den Rektor gefragt, ob ich nicht mal ein Tape dafür machen durfte. Der Rektor hat nur gemeint, okay, mach das Tape, ich höre mir das an und vielleicht spiele ich's dann. Also bin ich nach Hause, um das Tape aufzunehmen. Unser ganzes Equipment stand bei meiner Mutter daheim. Um damals ein Tape zu machen, mussten wir eine große Boombox vor die Lautsprecher der Anlage stellen, auf der wir mixten. Die Boombox nimmt das auf, was aus den Lautsprechern dröhnt. So ging das damals mit unseren selbstproduzierten Tapes. Und da betritt meine Mutter die Szene. Die ist jetzt nicht der Typ, der groß mit sich reden lässt und auch nicht lange fackelt, sondern gleich die Fäuste schwingt wie Mike Tyson. Meine Mom macht keine Witze. Ich stehe also in meinem Zimmer und will das beste Tape meines Lebens mixen. Die Musik ist mal wirklich richtig laut. Da stürmt plötzlich meine Mom ins Zimmer und wirft mir diesen speziellen Blick zu. So, als ob sie mir gleich den Hintern versohlen würde. Sie sagt, entweder du machst die Musik aus oder es knallt gleich heftig. Während wir diskutieren und diskutieren, läuft auf dem einen Plattenspieler eine Platte weiter und auf dem anderen drehe ich die Platte, die ich eigentlich gleich reinmixen wollte, immer wieder zurück, bis meine Mutter mein Zimmer wieder verlässt. Als ich dann ein wenig später das fertig gemixte Tape abgehört habe, da waren plötzlich die ersten Scratches der Geschichte drauf. An der Stelle, an der meine Mutter ins Zimmer kam, hört man ganz deutlich, wie ich die Platte immer wieder vor und zurück drehe. Es hörte sich cool an. Da ging mir ein Licht auf. Mann, so ist das Scratchen entstanden. Ich würde sagen, die DJs haben es gestartet. Erst wenn der DJ in den Park gegangen ist, kam der MC, dann die B-Boys. Wenn es um einen Flyer ging, hat sich der DJ einen Graffiti-Künstler geschnappt, der dann den Flyer machen durfte. So hast du die ganzen Elemente, die Hip-Hop ausmachen. Also nicht nur der DJ alleine, sondern alle zusammen machen erst die Hip-Hop-Kultur aus.
Melly Mel von Grandmaster Flash and the Furious Five.
Real Hip-Hop is the culture behind the music.
Echter Hip-Hop ist die Kultur, die hinter der Musik steckt. Graffiti, Breakdancen, Rappen, Poppen, Locken. Rap ist nur eine Kommerzialisierung von Hip-Hop. Das sind in der Regel nur Typen, die rappen, um Geld zu verdienen. Typen, die Beats bauen und Typen, die darüber rappen, um Kohle zu machen. Das ist Rap. Hip-Hop ist viel mehr.
Echter Hip-Hop ist die Kultur hinter der Musik. Auch das will die vierteilige Dokuserie Dichtung und Wahrheit zeigen. Ihr Untertitel ist, wie Hip-Hop nach Deutschland kam. Wie es dazu vor knapp 40 Jahren kam, fasst meine Kollegin Juliane Ort jetzt zusammen.
Mehr als Musik von den Frankfurter Rappern D-Flame und Tone. Als amerikanische GI den neuen Musikstil vor rund 40 Jahren mit nach Frankfurt bringen, ist es mehr als Musik. Erinnern sich die Rapper Chima, Sabrina Setlur, Moses Pelham und D-Flame.
Diese ganze Hip-Hop-Kultur war für mich auf jeden Fall ein Game-Changer.
Wir haben das nicht aus Spaß gemacht, sondern das war unser Leben.
Hip-Hop war für mich als Kind schon ein Weg, darauf aufmerksam zu machen, dass es mich gibt.
Hip-Hop war unser Lebensretter.
Der Hip-Hop damals versteht sich als multikulturell, offen für alle Jugendlichen, egal ob reich oder arm, schwarz oder weiß. Und es wird auf Englisch gerappt, der Muttersprache des Hip-Hop. Aber dann ändert sich die Stimmung, erinnert sich Murat Güngör, damals Rapper und Labelmanager, jetzt Lehrer und Autor über Hip-Hop-Kultur.
Die Stimmung war sehr aggressiv gegenüber Ausländern oder gegenüber Flüchtlingen. Die Bilder dann mit den brennenden Flüchtlingsheimen in Rostock-Lichtenhagen, in Mölln, in Solingen, das hat dazu geführt, dass man aus diesem multikulturellen Traum herausgerissen wurde und viele Rapper sich dann politisierten.
Und begannen auf Deutsch zu texten, um ihre Communities besser zu erreichen. Ich diss dich von Konkret Finn schlägt ein neues Kapitel auf. Aggressiv und witzig zugleich und auf Deutsch. Moses Pelham greift mit Rödelheim Hartrein Projekt den Trend auf.
Während ich mich für einen Poeten hielt, das, was ich da machte, als so weiteres perkussives Element wahrgenommen wurde und es jetzt nicht so richtig darum ging, was ich sagte. Und als mir das gewahr wurde, war mir eigentlich klar, dass man es auf Deutsch machen
muss. Ich bin Miggity Moses King und ich bin Tiggity Thomas H. Hip-Hop, hurra, alles klar, ja, wunderbar.
Ein neues Level für den deutschen Hip-Hop. Und mit 3P auch ein neues Label, das für viele zum Sprungbrett wird. sagt Mariska Lief, eine der Autorinnen der Serie Dichtung und Wahrheit.
Rap war eine Subkultur, hat mehr so im Untergrund gespielt. Und was Moses Pelham halt gemacht hat, ist das Ganze auf ein kommerzielles Level auch zu hieven. Also direkt aus Rödelheim. Das sind ja Musikvideos gewesen, die dann halt auch im Fernsehen gelaufen sind, auf MTV und Viva. Und das gab es vorher eben noch nicht.
Während sich der Hip-Hop immer weiter kommerzialisiert und zum Mainstream wird, entwickelt sich ein neuer Stil. Der Rapper Azad stilisiert die Frankfurter Nordweststadt als Ghetto. Der Beginn des Straßenrap. Texte und Auftreten werden härter. Agro-Berlin mit Rappern wie Sido, Flair und Bushido setzen den Ton. Mitte der 2000er Jahre gerät Hip-Hop in eine inhaltliche und in eine finanzielle Krise. Aber dann kommt Haftbefehl und mit ihm ein neuer Stil, sagt Autorin Mariska Lief.
Der hat auf einmal verschiedene Sprachen mit in seine Texte einfließen lassen, die hatte man so noch nicht gehört. Sämtliche Wörter, die man hier aus Frankfurt und Offenbach auch kennt, weil so reden die Leute eben auf der Straße, die hat er mit aufgegriffen und in seine Texte mit vermischt.
Der Hip-Hop wird virtuoser und diverser. Mehr und mehr Frauen setzen sich durch und rappen über ihre Themen. Man sieht sich als Vorbild und Identifikationsfigur. Und nicht zuletzt auch als Künstler und Künstlerinnen.
Wir haben sie gerade schon kurz im Beitrag von Juliane Ort gehört. Jetzt ist sie bei mir im Studio. Mariska Lief ist Journalistin hier beim Hessischen Rundfunk. Wir kennen uns halbwegs gut und deshalb wird aber jetzt ganz ungewohnt für den Tag geduzt. Hallo Mariska.
Hi David.
Mariska, du hast dir diese Doku gemeinsam mit unserer Kollegin Vero Jägersberg ausgedacht. Ihr habt das Drehbuch geschrieben, ihr habt Regie gemacht, ihr habt den Schnitt betreut. Warum? Warum dieses Thema?
Warum dieses Thema? Tatsächlich hat der HR bis jetzt wenig zu Hip-Hop in Frankfurt gemacht. Also eigentlich dieses Phänomen, dass es seit 1980 im Prinzip, also seit 40 Jahren Hip-Hop in Frankfurt existiert und riesengroß ist, das hat der HR noch nie so in seiner Fülle betrachtet. Es läuft immer mal wieder was im Radio, aber dass der Fernsehen sich mal diesem Phänomen widmet, das ist eigentlich bisher noch nie passiert.
Ihr habt das Ganze Dichtung und Wahrheit genannt. Wie kam es dazu?
Naja, Dichtung und Wahrheit, es stammt ja von Goethe. Und eigentlich geht es ja auch bei Goethe darum, zu zeigen, wie viel ist denn überhaupt wahr an der Wahrheit. Und bei Hip-Hop ist es natürlich so, da geht es immer darum, real zu sein, also authentisch zu sein. Ist natürlich die Frage, wie viel Inszenierung steckt da eigentlich drin. Und gleichzeitig, und das ist ja auch das, was die Rapper für sich beanspruchen, sie vergleichen sich mit Goethe, weil sie natürlich auch eine Art von Dichtkunst in ihre Musik reinbringen. Rap ist natürlich auch immer Lyrik, es wird gereimt. Und dementsprechend ist der Bezug zu Dichtung und Wahrheit direkt gegeben.
Ihr habt euch auch einer gewissen Inszenierung bedient, was die Bilder zum Beispiel angeht. Das ist schon sehr ästhetisch, auch was die Inszenierung der Protagonisten angeht, der ProtagonistInnen. Die ganze Geschichte wird eigentlich aus deren Perspektive erzählt. Also ohne, jetzt sagen wir, so einen klassischen einordnenden Sprecher im Hintergrund, sondern wirklich die Geschichte erzählen die Menschen, die sie erlebt haben. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Naja, wir haben uns überlegt, für wen machen wir das denn eigentlich? Und in erster Linie wollten wir diejenigen erreichen, die auch tatsächlich sich für Hip-Hop interessieren und die wir vielleicht mit so einer Art Sprechertext eher wenig erreichen, weil es tatsächlich so ist, wenn man den Leuten auf Augenhöhe begegnet und den Freiraum auch gibt, ne, dass sie ihre eigene Geschichte erzählen können, dann hat es, glaube ich, eine größere Wirkung und bringt die Leute, die jungen Leute auch mehr dazu, das sich anzuschauen.
Bei dieser Art der Umsetzung kommt dann aber auch ja schnell mal Kritik auf, insbesondere aus den eigenen Reihen der JournalistInnen. Da fehlt dann die kritische Einordnung, heißt es. Die könnten ja da ihre Geschichte quasi nachzeichnen, wie es ihnen beliebt. Schlimmer noch, all die zugegebenermaßen streitbaren Aspekte des Hip-Hop schönreden und ignorieren. Habt ihr euch mit diesem Thema, mit diesem vielleicht aufkommenden Vorwurf selbst schon beschäftigt vorher?
Naja, ich glaube, dieser Vorwurf ist tatsächlich unberechtigt, weil man ja eigentlich als Autorin immer noch die Möglichkeit der Montage hat. Also ich wähle ja die O-Töne aus und ich stelle ja auch die Fragen und dementsprechend setze ich Schwerpunkte und kann halt auch gezielt gewisse kritische Sachen mit unterbringen. Und wenn man ja offen die Menschen fragt, dann antworten sie auch auf kritische Fragen.
Auch weil ich als Teil der Kulturberichterstattung des HR ein persönliches Interesse daran habe, aber auch weil ich es wirklich für sehenswert halte, würde ich dir jetzt noch den Teppich ausrollen für so ein vielleicht mal eine Minute Selbstvermarktung. Warum sollten Menschen diese Doku schauen, auch wenn sie bislang wirklich gar nichts mit Hip-Hop am Hut hatten?
Na, ich glaube, das Phänomen Hip-Hop ist einfach so relevant Und die Musik ist teilweise auch extrem gut. Und ich glaube, es macht auch einfach Spaß, diese Doku zu gucken und zu schauen, wie sahen die denn in den 80ern aus? Wie hat sich der Hip-Hop entwickelt? Das ist einfach Musikgeschichte. Und jeder, der sich für Musik und Kultur interessiert, der sollte sich auch für die Geschichte von Hip-Hop interessieren und sich eben diese 120 Minuten anschauen und sehen, wie sich das entwickelt hat. Ja? Und wie es auch heute noch die Jugend bewegt, wie auch viele Jugendliche aus marginalisierten Gruppen sich damit identifizieren können und welche Relevanz das einfach für Deutschland hat.
Apropos Relevanz, ich als Ur-Frankfurter sage, es ist eigentlich nicht nur relevant für alle Musik- und Kulturinteressierten, sondern auch für alle FrankfurterInnen und Hessinnen, weil wir sind da ganz vorne mit dabei gewesen.
Definitiv. Wir waren mit die Ersten.
Das sagt Mariska Lief, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Vero Jägersberg die Doku Dichtung und Wahrheit, wie Hip-Hop nach Deutschland kam, produziert hat. Vielen Dank. Früher war das ein Goethe und für die jungen Leute heute ist das Rapper XY, hieß es vorhin im Beitrag von Juliane Ort. Und das ist auf jeden Fall ein Thema. Insbesondere Rappern wird immer wieder, übrigens auch vom Feuilleton, bescheinigt, das ist Lyrik, das ist poetisch. Goethe würde heute rappen. Aber wie stehen Rapper zu jemandem wie Goethe? Die Kollegen von MDR Sputnik bitten regelmäßig MusikerInnen, in die Jahre gekommene Werke großer Dichter zu analysieren. Und in diesem folgenden Fall auch. Die Rapper von KIZ widmen sich nun Goethes Prometheus.
Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst. Und über Knabengleich, der Disteln köpft, an Eichendich und Bergeshöhen.
Dieser Satzbau, das nervt mich so krass.
Ja, was sind denn Disteln?
Disteln.
Das ist eine Pflanze, oder?
Ja, das, wo man, wenn man barfuß über eine Wiese rennt, wo es dann wehtut. Man merkt, er kommt aus einer Zeit, wo die Leute noch keine iPhones hatten und so. Und sich mit so einem Quatsch unterhalten mussten wie Eichen und Disteln, Bergeshöhlen.
Musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut, und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest.
Alter, der wird immer frecher, der Typ.
Ja, also jetzt.
Ach, er hat, also hat Gott seine Hütte nicht gebaut, oder was?
Genau, er ist der Meinung, dass er die gebaut hätte. Aber man könnte natürlich sagen, dass dadurch, dass Gott ihn ja als Mensch erschaffen hat und er dann die Hütte baut, der sozusagen die Hütte auch sozusagen Gottes Werk ist. Wir haben eine goldene Platte als Band bekommen und eine davon kriegt natürlich auch Gott. Ohne Gott wäre das alles nicht möglich gewesen.
Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch, eure Majestät, und darbet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren.
Also Gott hat die Menschen nicht nötig. Ja? Die Menschen haben Gott nötig. Das ist mega frech.
Das ist so schmierig und umständlich. Und nichts reimt sich.
Kauft euch lieber ein KIZ-Album, da wisst ihr, was ihr habt. Hier ist nicht mal ein Refrain.
Hip-Hop, mehr als Bling-Bling, Bass und Battle-Rap, so heißt unsere Sendung heute. Und es klang schon an bis hierher, im Hip-Hop steckt viel. Vieles, was über sich Battlen und Protzen hinausgeht. Unter anderem eine große Portion Gesellschaftskritik. Hip-Hop prangert auch immer bestehende Verhältnisse an. Und das schon seit es ihn gibt. Auf eine akustische Zeitreise durch den deutschen Hip-Hop nimmt uns jetzt meine Kollegin Bianca Schwarz mit.
Die erste ernstzunehmende deutschsprachige Hip-Hop-Veröffentlichung erschien 1990. Und der Song behandelte das Thema Migration. Die Fresh Family aus der Nähe von Düsseldorf erzählte in Ahmet Gündüz die Geschichte türkischer Gastarbeiter in Deutschland. Die erste Strophe aus Sicht der ersten Generation noch in gebrochenem Deutsch.
Mein Name ist Ahmet Gündüz. Lass mich erzählen euch. Du musst türkisch schon zuhören. Ich kann nicht sehr viel Deutsch. Ich komme von der Türkei 2 Jahre her und ich viel gefreut. Doch Leben hier ist schwer.
Die zweite Strophe aus Sicht der zweiten Generation türkischer Gastarbeiter dann in feinstem Hochdeutsch. Mit Ahmet Gündüz ist die Auseinandersetzung mit Politik, Rassismus und Migration also Teil der DNA des deutschen Hip-Hops. Damit hat alles angefangen. 2000 war deutscher Hip-Hop schon fester etabliert. Die Rapper wurden zu Stars, die etwas bewirken konnten. Und das zeigte sich zum ersten Mal geballt, als Alberto Adriano getötet wurde. Der Mann aus Mosambik war im Herbst 2000 nachts im Dessauer Stadtpark von 3 alkoholisierten Neonazis so heftig verprügelt worden, dass er 3 Tage später starb. Die 3 Nazis wurden im darauf folgenden Prozess wegen Mordes verurteilt. Alle 3 zeigten vor Gericht keine Reue. Als Reaktion darauf kam die deutsche Hip-Hop-Szene zu einem bis dahin nie gesehenen Gipfeltreffen zusammen. Der Song Adriano, letzte Warnung, wurde von rund 20 Rappern geschrieben.
Ich rap für meinen Bruder, denn ich könnte auch das Opfer sein. Falscher Ort, falsche Zeit, da hilft dir auch nicht tapfer sein. Wie viel Blut muss fließen in innerdeutschen Krisen? Alter, schaut, die letzten Jahre haben das mir zu oft bewiesen. Also sag, wie ist das möglich? Mal ist es noch tödlich. Gerechtigkeit, denn nicht nur Adriano hat das nötig.
Das war gerade Afrop. Zusammen mit Samy Deluxe gehört er zu den ersten dunkelhäutigen Rappern, die kommerziell sehr erfolgreich geworden sind. Samy Deluxe hatte 2001 einen großen Hit mit Weck mich auf.
Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Denn man versucht, um ständig einzureden, dass es noch möglich wäre, hier frei zu leben.
Was sagt wohl Schröder dazu? Ich glaube, ich ruf ihn mal an. Sagst du ihm, Gerhard, schau dir doch unsere Jugend mal an. Ein Drittel starr mit offenem Mund auf ihre Playstations. Das zweite Drittel feiert im Max.
2012 kamen zum Beispiel die Orsons aus Stuttgart mit Horst und Monika. Der Song erzählt die wahre Geschichte des ehemaligen NPD-Mitglieds Horst Strub, der durch eine geschlechtsangleichende Operation zur Frau wurde und als Monika Strub für die Partei Die Linke bei den baden-württembergischen Landtagswahlen 2011 antrat.
Mit einem Hechtsprung ins andere Geschlecht umgewandelt, da ist dir auch das Recht sein vergangen. Heutzutage kandidiert sie für Die Linke als Frau. Die Biene wurde zur Blume, der Himmel ist blau.
Oder KIZ aus Berlin, die eine zukünftige Utopie beschreiben, nachdem unsere Welt mit all ihren Problemen Geschichte ist, in Hurra, die Welt geht unter.
Danken dieser Bombe vor 10 Jahren und machen Liebe, bis die Sonne es sehen kann. Weißt du noch, als wir in die Tische ritzten, in den Schuhen, bitte Herr, vergib ihn nicht, denn sie wissen, was sie tun. Unter den Pflastersteinen wartet der Sandstrand, wenn ich mit Rap, dann mit der Pumpgun.
Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter.
Oder, ganz aktuell, der Rapper Lot, der zusammen mit dem Poetry-Slammer David Friedrich sehr sarkastisch über Attila Hildmann singt.
Hass auf die Juden, Hass auf den Drosten, Hass auf das ganze System. Hass auf die Guten, Hass auf die Presse, ihr solltet euch alle mal schämen.
Wer zieht uns die Masken vom Gesicht?
Dies ist nur ein sehr oberflächlicher Blick auf 30 Jahre deutschen Hip-Hop, aber zusammenfassend kann man sagen, Hip-Hop ist die gesellschaftskritischste und politischste Musik, die Deutschland hat. Je tiefer man gräbt, desto mehr engagierte Musiker findet man. Je genauer der Blick auf die Szene, desto vielfältiger die Perspektiven und die Stilrichtungen.
Murat Güngör ist pädagogischer Mitarbeiter der Uni Frankfurt im Bereich der Lehrerausbildung. Bevor er das war, war er selbst Musiker und Produzent der ersten Stunde des Hip-Hop in Deutschland, hat später ein Buch veröffentlicht, das den Titel trägt Fear of Kanak Planet, Hip-Hop zwischen Weltkultur und Nazi-Rap. Hallo Herr Güngör.
Hallo, ich grüße Sie.
Sie sind auch Teil der Dokumentation, die seit Dienstag in der ARD-Mediathek zu finden ist. Sie waren Teil der Anfänge des Hip-Hop in Deutschland, hier im Rhein-Main-Gebiet, speziell in Frankfurt. Beschreiben Sie doch mal diese Szene. Wie fühlte sich das an, da dabei zu sein? Was hat Ihnen das gegeben?
Es war eine Aufbruchssituation, die man jetzt aus dem Rückblick heraus nicht so gut beschreiben kann, weil das einfach eine ganz besondere Situation war. Sie müssen sich vorstellen, Anfang der 80er, eine neue Jugendbewegung entsteht, New York, schwappt über. Natürlich erstmal über das Tanzen, Breakdance war der Einstieg gewesen, auch für mich und wahrscheinlich für viele andere in den frühen 80er Jahren, als man zum ersten Mal die Rock City Crew im Fernsehen gesehen hat. Das hat einen erstmal umgehauen. Und dieses neue Gefühl einer neuen Jugendkultur lief parallel zu der Entstehungsgeschichte hier in Frankfurt. Wir hatten die GIs, die amerikanischen Soldaten hier stationiert in Frankfurt. Und es gab eine Nähe dazu, sowohl über diese GIs, diese Jugendkultur, Hip-Hop, als auch natürlich über die Musik, die man über den Fernseher, über Radio mitbekommen hatte. Und das war einfach eine ganz spannende Zeit. Was man auch nicht vergessen sollte, ist, dass es zu der damaligen Zeit, also Anfang der 80er bis ja auch Anfang der 90er noch eine sehr starke Infrastruktur gab in Frankfurt. Da sage ich jetzt zum Beispiel die Clubkulturen oder die Plattenlabels und natürlich auch ja überhaupt, dass man Zugang hatte zu der Musik und zu dieser Szene. Und das war eine atemberaubende Zeit.
Und was machte konkret den Reiz an dem Hip-Hop aus? Es gab ja andere Formen der Popkultur, Popmusik, Rockmusik. Was konnte der Hip-Hop leisten, was die nicht leisten konnten?
Also ich glaube, der Reiz war einfach, dass es neu war und dass es einfach diesen körperlichen Status hatte, also überhaupt so tanzen zu können. Ich erinnere mich sehr gut, also wie ich die Rock für die Crew im Fernsehen gesehen hatte und ich war weg. Ich konnte das nicht glauben, wie man sich so bewegen konnte. Und für mich war klar gewesen, ich will das auch. Ich will da auch so tanzen. Ich habe mich da angezogen gefühlt und gleichzeitig auch mit der Musik, diese Kombination mit Musik, mit Straßenkultur und das Menschen da auf einmal im Fernsehen zu sehen waren, die einen anderen sozialen Hintergrund hatten und auch anders aussahen, das hat mich schon sehr angesprochen. So sehr, dass ich das Gefühl hatte, so, ich möchte auch Teil dieser Kultur sein. Und das hat natürlich dadurch so einen Mitmacheffekt gehabt, der bei mir auch durchgeschlagen hatte. Und nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen zu dieser Zeit und besonders hier im Frankfurter Rhein-Main-Gebiet, wie ich erwähnt hatte vorhin mit den GIs, die dadurch auch natürlich eine Nähe dazu hatten.
In den 90er Jahren hat sich dann was verändert und nahm so aus meiner Laiensicht Fahrt auf in Richtung des Hip-Hop, den man heute so vor Augen hat. Beschreiben Sie doch mal, was da passiert ist.
Nein, in den 90er Jahren hat sich sehr viel verändert. Also Sie müssen sich vorstellen, dass natürlich auch in den USA sehr viel passiert ist, aber auch hier in Deutschland. Also Hip-Hop ist ja auch gesellschaftlich gesehen immer auch etwas, was die Stimmung aufsaugt und junge Menschen saugen natürlich auf, was drumherum passiert und verarbeiten das in ihren Texten, genauso wie wir das damals gemacht haben und wie viele andere Kollegen. Das heißt, und die Stimmung Anfang der 90er Jahre war einfach bezogen auf Rassismus einfach sehr düster, sehr krass und das hat man verarbeitet. Ich erinnere mich nur an die Anschläge in Hoyerswerda, in Solingen, im Rostock-Lichtenhagen. Das waren einfach Momente, die uns damals geprägt haben, wo wir dachten so, da kann man nicht einfach still neben dran sitzen. Da muss man das etwas sagen. Und das war auch die Phase, wo auch, und das ist das Besondere, dass sich unterschiedliche Sprachen entwickelt haben. Also Rap in türkischer Sprache, auf Serbo-Kroatisch, auf Spanisch, auf Polnisch. Das war ein absoluter Mix gewesen, der damals einsetzte. Und das war was Besonderes.
Was die 80er und 90er Jahre im Hip-Hop vereint, ist also so eine gewisse Aufbruchsstimmung, Solidarität, Integration, Antirassismus, das waren so Triebfedern. Wenn man auf die aktuelle Hip-Hop-Szene blickt, vor allem aus der Sicht derer, die vielleicht nicht viel damit zu tun haben, könnte einem das vor lauter getunte Autos und Rolex-Armbanduhren fast untergehen. Wie viel von dem alten Hip-Hop steckt denn da noch drin?
Naja, man darf nicht vergessen, dass sich natürlich auf einer ästhetischen Ebene sehr viel verändert hat, aber natürlich auf der inhaltlichen Ebene. Aber trotzdem würde ich sagen, dass heutzutage Künstler nicht unbedingt jetzt eine Punchline raushauen müssen, wie Staub gegen die Nazis oder so etwas, wie wir das vielleicht früher getan haben, sondern man kann das auch subtiler machen und das wird auch gemacht, also mit versteckten Botschaften, mit Codes, die man auch, wenn man ein Gespür dafür hat, das auch dann wahrnehmen kann. Das können manchmal auch einfach nur Bilder in irgendwelchen Clips sein, die dann gezeigt werden oder auch ein bestimmtes Wort, was da verwendet wird, wie zum Beispiel Nafri, also jeder weiß sofort, was damit gemeint ist. Und was es dann bedeutet, wenn das Erwähnung findet in einem Rap-Text. Und da muss man gar nicht groß drumherum reden. Einige verstehen es vielleicht dann nicht sofort, was damit gemeint ist. Aber wenn man in diesem Kontext groß geworden ist und auch diese Begrifflichkeiten kennt, dann weiß man, dass es eine antirassistische Haltung, die da drin zum Wort kommt.
In unserer Betrachtung bislang gibt es ja dann so einen Scheideweg. Der Hip-Hop kam von den USA nach Deutschland, aber dort entwickelte er sich ja weiter. Wie würden Sie das sehen? Was ist vielleicht besonders und einzigartig am deutschen Hip-Hop im Vergleich zum vermeintlichen Original?
Ja, genau, da ist das schon schnell bei dieser Diskussion, Originalkopie. Es ist jetzt einfach nur eine Kopie, was hier in Deutschland passiert ist. Das würde ich so einfach auch nicht unterschreiben. Und ich würde sagen, dass es so eine Blaupause gibt von der Hip-Hop-Kultur, wie sie in den USA entstanden ist. Und dass diese Blaupause in jedem Land auf eine ganz spezielle Art und Weise gefüllt wurde mit Inhalten und teilweise auch natürlich mit Veränderungen, wo etwas anderes daraus entstanden ist und genauso auch natürlich hier in Deutschland. Natürlich gibt es immer Versatzstücke, wo man sagen kann, ey, der Künstler, der ist ja genauso wie Künstler XY aus den USA oder wie Künstler XY aus Frankreich. Natürlich kann man diese Bezüge immer herstellen, aber trotzdem gibt es etwas, was anders ist und was besonders hier ein Spezifikum von Deutschland ist. Und das, würde ich sagen, ist einfach die Sprache und dieser kreolische Sprachmix, der wirklich eine Besonderheit ist, der hier entstanden ist und den man natürlich so in den USA nicht hat, also wo es einfach die englische Sprache gibt. Und aber das ist hier in Deutschland anders. Also dieser kreolische Mix ist etwas anderes, was Besonderes. Und ich sage jetzt mal, auch solche Künstler wie Haftbefehl, die das mit reingebracht haben, die auf unterschiedlichen Sprachen Versatzstücke mitbringen. Das ist etwas Besonderes und das ist ein Unterschied.
Dann bleiben wir mal bei diesem besonderen Umgang mit Sprache. In der Dokumentation kommt auch das Rap-Duo Chelo und Abdi zu Wort. Abdi sagt, Deutsch hat leider nicht so viele Wörter, dass man sich da 10 Jahre lang bedienen kann. Das ist das Geile, dass sich die Sprache durch Rap geändert hat. Zitat Ende. Auf die Gefahr hin, mir jetzt keine Freunde zu machen, aber Pop- und Rockmusik kommt doch auch nach 80 Jahren immer noch mit denselben Wörtern aus. Warum braucht Rap neue Wörter und baut auch sowas wie Sprachkultur auf?
Weil Rap einfach ein Bruch ist mit einer monolingualen Sichtweise. Und das hat man natürlich in Rock. Da hat man eine einheitliche Sprache. Entweder singt man da auf Deutsch oder auf Englisch und das war's dann. Aber die Rap-Musik, das, was ich eben gerade erwähnt hatte, mit diesem kreolischen Mix, macht damit einfach Schluss und zeigt einfach eine Realität, die hier in Deutschland existiert. Dass man nicht mehr auf dieser monolingualen Sichtweise Deutschland repräsentiert, sondern dass es multilingual ist und dass das eine Realität ist. Es ist ja mittlerweile so, dass man, wenn man nicht multilingual unterwegs ist, dass man aktuelle Rap-Songs gar nicht mehr verstehen kann, weil man diesen ganzen kreolischen Mix nicht mehr versteht und dann auch diese ganzen Versatzstücke, was damit gemeint ist, also welchen Sprachen das herkommt. Und das ist ja das Besondere, dass alles ineinander fließt. Und das ist einfach ein kreolischer Mix, ist eine multilinguale Perspektive auf Deutschland und das ist die Realität.
Die Anlehnung im Titel der Doku an Goethe mit Dichtung und Wahrheit, die kommt ja auch nicht von ungefähr. Auch das wird immer wieder thematisiert. Hip-Hop, das ist die wahre Poesie und Lyrik der Gegenwart. Wie bewerten Sie das?
Ja, da wäre ich vorsichtig. Ich meine, das kommt ja immer wieder. Und auch der Feuilleton, das jetzt der Feuilleton das irgendwie aufgreift und das irgendwie vereinnahmen möchte, von wegen, das sind unsere neuen Goethes oder Schillers. Da kommen bei mir so Erinnerungen auf, weil ich das kenne vom Feuilleton. Ich meine, das gab es an oder Mitte der 90er bis Ende der 90er schon mal, und aber mit anderen Subjekten da drin. Und das waren diese neue deutsche Reimkultur, da stand Stuttgart im Vordergrund, da stand Hamburg im Vordergrund. Und da hat man das ähnlich gefeiert. Hat man gesagt, ja, das sind jetzt unsere neuen Schillers und Goethe und die können jetzt auf eine sehr humorvolle Art und Weise mit Sprache umgehen. Ich sag jetzt mal auch die Fantastischen Vier und alles, was danach dann kam. Und es wurde dann auch so vereinnahmt, das ist jetzt die neue deutsche Reimkultur. Und da wäre ich immer sehr vorsichtig. Und jetzt hat das Feuilleton jetzt andere Objekte da jetzt entdeckt. Und das sind jetzt Migranten, die jetzt auch für Goethe und für Schiller herhalten müssen. Also ich finde, man kann das nicht so eins zu eins vergleichen, sondern das ist etwas Besonderes, das ist etwas Einzigartiges. Und man muss gar nicht jetzt diese Bezüge herstellen. Und erst recht nicht beim Feuilleton, da wäre ich vorsichtig.
Es ist besonders, es ist einzigartig und nicht streitbar ist, dass es immensen Einfluss auf Jugendkultur hat. Sie sind jetzt Pädagoge und Lehrer, kennen den Hip-Hop, kennen junge Menschen. Gibt es irgendein anderes Kulturphänomen, das ähnlich wie der Hip-Hop klassen- und ja auch irgendwie race-übergreifend bedeutsam ist?
In dieser Form, in dieser Art und Weise jetzt nicht. Also wenn man sich andere Jugendkulturen anschaut, wie Punk oder wie Rockmusik, dann war das schon immer sehr klassenbezogen. Das hat eine ganz bestimmte Schicht angesprochen. Aber so übergreifend, also sozial, schichtübergreifend, hat man dieses Phänomen wirklich in der Hip-Hop-Kultur. Weil es einfach auch so eine Mitmachkultur ist, die wenige Hürden hat. Also man muss jetzt kein Instrument wirklich beherrschen. Man kann Beatboxen, man kann auf der Straße rappen. Es gibt nicht diese großen Hürden, die man bei anderen Musikstilen hat. Und das ist, finde ich, etwas ganz Besonderes und was vielleicht dazu führt, dass unterschiedliche Schichten sich daran andocken können, weil eben auch diese Blaupause so viele Möglichkeiten der Partizipation ermöglicht.
Aber diese offene Kultur von damals, so von außen betrachtet, die offene Kultur, die es auch jetzt irgendwie immer noch ist, klassenübergreifend, ist ja und war vor allem eine offene Kultur für Männer. Aktive Frauen waren erstmal sehr selten, wurden über die Zeit mehr. Inzwischen gibt es sogar sehr viele weibliche Acts. Trotzdem in der Ästhetik bedienen sie sich gefühlt schon sehr an diesen ja ursprünglichen männlichen Codes. Sexismus gegenüber Frauen ist immer noch ein Riesenthema im Hip-Hop. Wird daran und auch daran, dass man wenige Menschen andere Geschlechtsidentitäten im Hip-Hop kennt, auch irgendwie deutlich, dass es gar nicht so weit her ist mit dieser vermeintlichen Offenheit dieser Kultur? Oder wie sehen Sie das?
Na, ich meine, das hat ein bisschen auch was mit unserem Blick zu tun, weil unser Blick natürlich sehr medial geprägt ist und wir da eher so Rapper medial so quasi wahrnehmen. Und wenn man das nur auf dieser Ebene wahrnimmt, kann man sehr schnell auf die Idee kommen, ja, das sind ja alles nur Männer und wo sind die Frauen? Wobei die Frauen von Anfang an mit dabei waren, auch eine Rapmusik von Anfang an mit dabei waren. Also ohne Frauen gäbe es auch diese Rapmusik in dieser Art und Weise gar nicht. Also ich erinnere mich da nur an Sugar Hill Records, der erste Rap-Song, der überhaupt rauskam, das war produziert von einer Frau. Also Sugar Hill Records wurde geleitet von Sylvia Robinson, die maßgeblichen Einfluss auch hatte auf die Inhalte, die damals auch dann geprägt wurden. Und das darf man nicht vergessen. Also Frauen gab es an unterschiedlichen Stellen auch als MCs. Nur ist aber, wie gesagt, bei Rappern das sehr verkürzt dargestellt auf Männer. Aber Sie haben natürlich recht, es gibt natürlich auch sexistische Darstellungen und natürlich auch das Problem des Sexismus im Hip-Hop, keine Frage. Und da würde ich auch Hip-Hop überhaupt gar nicht davon ausnehmen. Denn Hip-Hop muss man da auch als Spiegel der Gesellschaft sehen oder als Teil der Gesellschaft. Und natürlich spielt da Sexismus auch eine ganz entscheidende Rolle.
Über genau diese Rolle und den Spiegel der Gesellschaft werden wir im nächsten Kapitel dieser Sendung sprechen. Soweit Murat Günger, früher selbst aktiver Teil der Frankfurter Hip-Hop-Szene. Heute ist er Autor und Mitarbeiter der Uni Frankfurt. Vielen Dank. Und wir begeben uns jetzt wieder in die literarische Auslese von KIZ, besser gesagt durch KIZ. Die Rapper widmen sich weiterhin der Analyse des Prometheus von Goethe.
Da ich ein Kind war, nicht wusste, wo aus, wo ein, kehrte ich mein verirrtes Auge zur Sonne, als wenn drüber wär ein Ohr zu hören meine Klage, ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erbarmen.
Oh, das ist richtig schön.
Oh, das ist richtig. Jetzt werde ich weich, jetzt kack mich ab. Sich Gott vorzustellen, als etwas Überirdisches, Übermenschliches, und dann zu enttäuscht zu sein, dass er keine menschlichen Qualitäten hat, ist absurd. Weißt du? Das ist wie wenn ich von diesem Sessel erwarten würde, dass er jetzt gegen mich Schach spielt oder so.
Wer half mir, wieder der Titanenübermut? Wer rettete vom Tode mich von Sklaverei? Hast du's nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz? Und glüht es jung und gut, betrogen, Rettungsdank dem Schlafenden da droben?
Ich muss hier gerade an den genialen Song von Sido und B-Tide denken, den Hidden Track auf dem Back in Business Tape. Du gewinnst 5 Millionen bei einem Jackpot, weil du auf diese Zahl gesetzt hast und nicht Gott. Das ist ja ziemlich eigentlich die bessere, formuliertere Version von Hast du's nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz.
Ich dich ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillet jedes Geängstigten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal meine Herren und deine?
Also jetzt wird er richtig lächerlich. Man merkt, dass Goethe am Ende dann doch die Eier gefehlt haben und wahrhaftig das Konzept eines Gottes irgendwie anzugreifen.
Er meckert an Gott rum und redet über Schicksal.
Ja, genau. So abgesehen davon, dass hier mir die gegenderte Sprache fehlt bei meiner Herren. Also Goethe wurde zu Recht verachtet. Immer.
Wir widmen uns heute dem Thema Hip-Hop hier im Tag, haben zutage gefördert, dass er weit mehr ist als nur ein Musikgenre, dass er insbesondere denjenigen eine kulturelle Heimat schenkt, die es in der Gesellschaft schwerer haben, aus welchen Gründen auch immer. Ganz von der Hand zu weisen ist ein Fokus auf Männer diesbezüglich sicherlich nicht. Das haben wir auch schon von Murat Günger erklärt bekommen, dass es keine Welt nur für Männer ist. Daran wurde gearbeitet, dass es eine Welt voller Misogynie und Sexismus ist, muss vielleicht noch gearbeitet werden. Das Frauenbild des Hip-Hop gibt es sicherlich nicht, aber wiederkehrende Muster. Und Tanja Küchle berichtet uns davon.
Ich hab Money, so wie Johnny. Kleine Bitch, ist mein Pony.
Die nenn mich Baby, denn ich kauf ich Sisi und ich shoot im Ghetto, gehst halt wie Scorsese. Ich schlampe Google jede Nacht mein Horoskop, spritz auf ihre Silis meine Chromosom.
Im Rap gibt es halt ganz klassisch die Hure, die Heilige.
Sagt Antonia Baum, hessische Autorin und Journalistin. Und der Berliner Rapper Megalo ergänzt:
Explizite Texte sind ja auch ein Mittel in der Kunst, um eben zu provozieren. Die Frage ist, wozu provoziert man?
Journalistin und DJ Mariam Davudwandi sieht darin eine generelle Funktion von Rap.
Das war schon immer der Reiz, auch bei Rap generell, dass es irgendwie so was Tabuhaftes hat.
Rapper mit dicken Schlitten und Goldketten werfen mit Geldscheinen um sich. Klar, es sind überzeichnete Rollen, die unmissverständlich zeigen sollen, ich bin der Größte, der Mächtigste. Und fast immer funktioniert das sich selbst aufwerten beim Rap, wie auch das Abwerten der anderen, über die Frau, Antonia Baum.
Um zu verstehen, was diese Vokabeln sollen, also diese Herabwürdigungsvokabeln, muss man sich vor allem klar machen, was Rap ist. Rap ist die Fortschreibung des kapitalistischen, männlich konnotierten Konkurrenzprinzips mit anderen Mitteln, mit Worten. Das ist Rap. Rap ist Gewinnen mit Worten.
Und die Musikindustrie verdient gut daran. Darum herrscht zumindest stillschweigende Akzeptanz für Texte, die Vergewaltigungen feiern als Ausdruck vermeintlich männlicher Überlegenheit. Wackelnde, natürlich weibliche Popos in Musikvideos helfen bei der Vermarktung. Die Fans ignorieren die frauenverachtenden Inhalte oder berufen sich auf die Kunstfreiheit. Alles Übertreibung, Zuspitzung, manchmal sogar Satire. Es ist ein Spiel, das die Auseinandersetzung mit Rap so kompliziert macht. Was ist echt? Was Kunstfigur? Und um es noch komplizierter zu machen, die Frauen selbst haben sich die Codes und Begriffe des Rap angeeignet. Der Rapper Megalo erklärt, wie.
Jetzt in den letzten Jahren wird, glaube ich, auch einfach eine selbstbewusste Weiblichkeit mehr in den Vordergrund gekehrt, die auch keine Angst hat davor, sexuelle Klischees vielleicht sogar zu bedienen oder sich einfach freizügig zu zeigen, aber aus einer selbstgewählten, aus dem Self-Empowerment heraus.
Ass out, Daisy Dog, keiner sagt mir, was ich darf. Bad Bitch, gib kein Fuck, Baby, ich bin interessant.
Die Journalistin Mariam Davutwandi sagt, sich selbst eine Bad Bitch nennen, das ist ein durchaus funktionierendes Konzept von Feminismus.
Was man ja auch schon in den Staaten in den 90ern gesehen hat, so angefangen durch Missy Elliott, Lil' Kim und so weiter, die haben auch das Wort Bitch einfach umgedeutet. Und indem man das Wort umdeutet, sorgt es ja dafür, wenn ein Typ das zum Beispiel sagt, dass es einfach entkräftet wird. Ich meine, wenn ich mich selber die ganze Zeit so nenne, was willst du es denn dann noch sagen?
Dass es allerdings nicht immer so ein großer Schritt ist von der Kunstfigur zum realen Leben, zeigt sich jetzt beim Rapper Samra. Eine Influencerin beschuldigt ihn, sie in seinem Studio vergewaltigt zu haben. Der Künstler bestreitet die Tat. Aber der deutsche Hip-Hop hat jetzt eine Debatte um Frauenverachtung. Und sie kommt ganz schön spät. Der große Aufschrei blieb schon mehrfach aus. Etwa 2019, als der Hamburger Rapper Jizzes seine Freundin verprügelt und mit dem Tod bedroht haben soll. Bringt der Vorwurf um den Rapper Samra jetzt den MeToo-Moment im Deutschrap? Immerhin berichten immer mehr Frauen von ähnlichen Erlebnissen in der Szene und solidarisieren sich mit der Influencerin.
Kann euch alle nicht mehr sehen. Na, no, Digga, gib mir alle aus dem Weg. Original, ihr seid alle fake.
Und als ich auf eure Nase war, das sicher kein Versehen.
Rap ist heute längst kein rüpelhaftes Subgenre mehr, sondern musikalischer Mainstream. Damit hat er auch eine klare Vorbildfunktion und Verantwortung, findet auch der Rapper Megalo.
In dem Moment, wo Kunst sozusagen zum Business wird und da richtig großflächig Geld mitverdient wird, glaube ich, braucht es eine Form von Nachhaltigkeit. Also was passiert mit dieser Musik, nachdem sie veröffentlicht ist? Wie kann diese Musik potenziell die Hörer beeinflussen? Und da, finde ich, kann man sich halt nicht komplett von frei machen, dass es da einen Einfluss gibt und dass man da auch eine gewisse Verantwortung hat, sowohl als ausführender Künstler als auch die Industrie, die damit Geld verdient.
Rap greift auf, was ohnehin passiert in der Gesellschaft und treibt es auf die Spitze. Hyperkonsum, Statuskämpfe, struktureller Sexismus. Und das verkauft sich gerade richtig gut. Doch das ist veränderbar. So ist es heute zum Beispiel nicht mehr üblich, etwas, das man blöd findet, als schwul zu bezeichnen. Die andauernde Kritik von HörerInnen und JournalistInnen hat ein Umdenken in der Rap-Szene ausgelöst. Wie wäre es, wenn auch frauenverachtende Texte bald ein No-Go wären?
Tanja Küchle war das über das Spannungsfeld Frauen und Hip-Hop, das jetzt auch nicht nur von Spannungen geprägt sein muss. Das zeigt zumindest das Verhältnis, das Antonia Baum zum Hip-Hop hat. Wir haben sie gerade schon kurz im Beitrag gehört. Sie schreibt viel über Feminismus, viel über Hip-Hop und jetzt spricht sie mit mir. Hallo Frau Baum.
Hallo.
Frau Baum, wir fangen mal ganz basal an. Können Menschen Frau sein, Feministin sein und Deutschrap-Fan?
Ja, es geht. Also man kann sich mit feministischen Fragen befassen und trotzdem Rap-Fan sein. Mit einigen Verrenkungen schon, aber das geht. Also sonst könnten ja auch zum Beispiel viele homosexuelle Männer keine Rap hören. Machen sie aber.
In einem Ihrer Texte schreiben Sie, ich frage mich, wie ich das als Mädchen und später als Frau eigentlich hinbekommen habe, diesen Stunt im Kopf, mich davon nicht herabgesetzt zu fühlen. Sie haben es auch gerade als Verrenkung beschrieben. Beschreiben Sie doch mal, wie diese Verrenkung, wie dieser Stunt funktioniert hat. Bei vielen vielleicht auch, ja, alltäglich funktioniert, zum Beispiel auch bei homosexuellen Männern.
Also zunächst, mich hat Misogynie und Homophobie als Teenager, also das heißt, als ich anfing, Rap zu hören, überhaupt nicht gewundert, weil diese Dinge auch sonst überall waren, also im Fernsehen, in der Schule, in den Sätzen, ja, auch unserer Eltern. Das heißt, das war allgegenwärtig. Das ist die eine Sache. Eine andere Ebene ist, dass Rap zu hören für mich damals, aber auch auf so eine verdrehte Weise Benefits hatte. Das heißt, ich konnte mich für herausragend locker und unkompliziert und cool und eben nicht tussihaft halten. Und damit meine ich alles, was damals als typisch weiblich und, scheiße galt. Ich habe gedacht, ich bin sogar cooler als die Jungs, mit denen ich das gehört habe, diesen Rap, weil ich da drüber stehe, über diesen Beleidigungen über dieser Misogynie.
Lassen wir mal die sexistische Kackscheiße außen vor. Was bietet Deutschrap, dass auch das Feuilleton in weiten Teilen zu diesem Stunt imstande ist und findet, ja, das ist eigentlich die wahre zeitgenössische Kunst?
Das ist eine komplizierte Geschichte. Also erstmal muss man festhalten, dass die Rezeption von sogenanntem Straßenrap, also Rap, der dreckig und hart ist und über den wir hier ja jetzt reden, erstmal muss man festhalten, dass sich dessen Rezeption durch ein bürgerliches, kulturbegeistertes, das heißt Feuilleton-affines Milieu in eben genau diesem Spannungsfeld bewegt. Also Hörerinnen und Hörer sagen, das ist große Kunst, dieser dreckige, harte Rap. Aber diese Aussage reagiert natürlich auf die verbreitete Annahme, dass Rap genau das nicht sei, keine große Kunst. Das ist die erste Geschichte. Das heißt, hier will sich ein Milieu über sich selbst erzählen, dass es besonders open-minded und ja unschockiert sei. Und das ist die Pose.
Also zeigt sich insbesondere am Umgang von JournalistInnen, speziell vielleicht auch an dem von ihm beschriebenen, so sozialliberalen, weißen JournalistInnen-Milieu, eigentlich eine Art Diskriminierung, dass wir jemanden zum Underdog erklären und ihm deshalb Dinge durchgehen lassen, weil wir einfach halt total tolerant und woke sind.
Nee, Moment, also diese Pose, da, also bei der, mit der Pose war ich noch nicht fertig.
Ah.
Dieser Straßenrap erzählt Geschichten, mit denen das Feuilleton-Milieu normalerweise keine Berührungspunkte hat. Und das ist zum einen verrucht und insofern sexy. Es gibt aber auch Punkte für den oder die Rezipientin, weil er oder sie sich für die Lebenswirklichkeit von einem tendenziell benachteiligten, tendenziell migrantischen Milieu interessiert. Und jetzt zu Ihrem Punkt, ob man da Leute zu Underdogs erklärt und ihnen deshalb...
Und sie deshalb irgendwie diskriminiert vielleicht im Umkehrschluss.
...durchgehen lässt, weil man sich für so tolerant und woke halten will. Da finde ich die Formulierung durchgehen lassen total interessant. Also hier insbesondere im Kontext von Straßenrap. Weil das beinhaltet ja sowas wie einen Erziehungsauftrag. Und genau diese Dynamik kann man tatsächlich regelmäßig wiederfinden im Verhältnis von Rappern und ihren RezipientInnen aus dem Feuilleton-Milieu. Das heißt, Rap-Hörer und Hörerinnen aus diesem Milieu, die sind immer in einem Dilemma. Die wollen Straßengeschichten und da geht es um Armut, Macht, Gewalterfahrung, Rassismus, anderen Gewalt antun, bla bla bla, was natürlich wieder alles zusammenhängt und sich gegenseitig bedingt. Also diese Geschichten sind sozusagen gewünscht, ja, von den Hörerinnen aus diesem beschriebenen Feuilleton-Milieu. Gleichzeitig sollen diese Straßengeschichten aber im Sinne des Feuilleton-Publikums auch irgendwie den Standards einer diskriminierungsfreien Gesellschaft entsprechen, was ja on top sozusagen oft verwechselt wird mit einer diskriminierungsfreien Sprache. Und um mit diesem Dilemma fertig zu werden, ja, dass man einerseits waffe Geschichten will, aber nicht mit den ganzen Problemen, die damit einhergehen, also diesen Diskriminierungsproblem, nichts zu tun haben will, um damit fertig zu werden, gibt es einen Trick. Und das heißt, man sagt, na ja, diese Rapper, die haben es so schwer und irgendwie auch so wenig Bildung und die können überhaupt nicht anders. Und an der Stelle hört dann meistens eigentlich das Denken auf. Also man nimmt sie ja dann irgendwie einfach auch überhaupt nicht ernst.
Ja, und fängt vielleicht dann doch irgendwo so eine Form von Diskriminierung an. Gleichzeitig gibt es ja speziell im JournalistInnen-Milieu auch eine ganze Menge Menschen, die einfach nur angeekelt sind von allem, was mit Rap und Hip-Hop zu tun hat, sich diesem Komplex also am liebsten gar nicht zuwenden. Was entgegnen Sie denen?
Nix. Also dann sollen die halt kein Rap hören. Das ist ja keine Pflicht. Allerdings wird die sogenannte Gesellschaft davon, dass man keinen Rap hört, natürlich nicht weniger eklig, würde ich sagen.
Das sagt Antonia Baum. Sie ist Schriftstellerin und Kolumnistin und beschäftigt sich privat und beruflich sehr viel mit Hip-Hop. Vielen Dank, Frau Baum. Dem Hip-Hop wollten wir auf die Spur kommen, diesem Kulturphänomen, das so viel mehr ist als sein Klischee, so viel, dass wir alles nicht in diese knapp 50 Minuten packen konnten. Einen großen Teil dessen, was noch fehlt, können Sie sich aber anschauen, entweder in der ARD-Mediathek oder aber ganz oldschool, um im Slang zu bleiben, im Fernsehen. Die Dokumentation heißt Dichtung und Wahrheit, wie Hip-Hop nach Deutschland kam und läuft heute Abend um 22.30 Uhr im HR-Fernsehen. Und wenn Sie jetzt sagen, ach, ich würde mich ja irgendwie gern mehr für den Hip-Hop interessieren, ich gestehe mir irgendwie die politische und kulturelle Vielfältigkeit und Wirkmacht zu, aber ja, so rein musikalisch, da verfängt es einfach bei mir nicht. Da hat Jan Böhmermann vielleicht was für Sie. Er hat das Werk eines zeitgenössischen Rap-Künstlers genommen, K1 nämlich, und seine Botschaft einfach in ein, ja, schlagerartigeres Gewand verpackt. Ob Ihnen das jetzt mehr zusagt, müssen Sie für sich entscheiden. Das war jedenfalls der Tag für heute. Ich bin David Alf. Tschüss.
Ich hab Style und das Geld. Ich hab alles, was den Fotzen so gefällt. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Yeah, 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 yeah. Ich hab Style und das Geld. Yeah, 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 yeah. Ich hab Style und das Geld. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wie werde ich Multimillionär? Digga, ey yo, du studierst Mathe, ich studier Bitches. Ich lauf in die Disco rein, jeder Blick trifft mich. Kein Schulabschluss, doch mein Portemonnaie ist voll. Ich überleg grad, wo heute die Korken knallen sollen. Komm, lach mich aus, weil ich nicht so gebildet bin. Dafür fick ich Fotzen, die so krass eingebildet sind. Affe, komm doch her. Ich trag ne nagelneue Jacke von Moncler und chill am Meer, yeah. Ich bin Kay, der Playboy des Jahres. Ich schlucke vor den Playmates sie alles. Stöhn, Baby, ich werd verrückt, wenn's passiert. Wenn du willst, mach ich 100 Liegestütz auf dir. Der Bossplayer, ich lass in München mein Geld. Und mein nächstes Ziel ist Bündchen Giselle. Was ich hab, yeah. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Yeah, 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 yeah. Ich hab Style und das Geld. Yeah, 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 yeah. Ich hab Style und das Geld. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wie ich Miss Germany ins Bett krieg. Ey yo, du studierst Jura, verpiss dich, du Schwuler. Nach einer Flasche Gin denk ich bin Tupac. Flittchen im Kuhkaff, Bauer sucht Frau. Guck, wie ich mich bei der Happy Hour zusauf. Trink, trink, trink und ich bring deiner Mom ein sexy Outfit, also nimm den String. Und ich schwimm blind im Meer, voller Jim Beam. Meine Uhr kostet $5,000, das klingt viel, aber ist es nicht. Komm, vergiss es, Bitch, du fährst niemals K1 sein. Mr. K, Daddy Fick, schickst scheiß auf Abitur. Steckst dir in den Arsch, K1 ist auf Europa-Tour. Ich bin der, auf den jeder fährt. Models so wie Eva Pattberg. Ich sag dir, was ich hab. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Yeah, 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 yeah. Ich hab Style und das Geld. Yeah, 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 yeah. Ich hab Style und das Geld. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wie werde ich Multimillionär? Oh.